Wir sind in einer Reihe durch den Römerbrief und da mache ich einfach weiter. Wir schauen uns mal an, von welchem Wettkampf Paulus schreibt in Römerbrief 7. Das ist nämlich ein Wettkampf, nicht zwischen Kindern und Erwachsenen, so wie wir ihn vorhin erlebt haben. Und auch nicht der Kampf, den eine Raupe hat, die sich dann zum Schmetterling entfaltet gegen dieses enge Kokon. Aber es ist auch ein Kampf. Es ist ein Kampf, der im Inneren stattfindet von einem Menschen. Und er schreibt in der Ich-Form und er ist hin und her gerissen. Er schreibt einerseits, will ich was Gutes machen mit meinem Leben, mit meinem Körper und will handeln, sodass etwas Lebensförderndes passiert, etwas Gutes unterstützen, helfen, heilen, Menschen gut verstehen, Menschen mit Menschen gut reden, gut umgehen. Aber auf der anderen Seite habe ich da so eine widerstrebende Macht in mir, die das Schlechte will, das Zerstörerische, die Beziehung kaputt macht, die Porzellan zerschlägt. Und das, was ich will, das geschieht gar nicht. Ich mache das, was ich gar nicht will, das mache ich. Und das ist dieser Kampf, von dem Paulus hier in Kapitel 7 schreibt. Und dem wollen wir mal auf den Grund gehen und dann gucken, wie wir über diesen Kampf hinauswachsen können in Form eines Entfaltens unserer Flügel und ja, wie so ein bunter Schmetterling frei sind von diesem inneren, von dieser inneren Gespaltenheit und Zerrissenheit. Paulus schreibt in Vers 14. Ich fange ein bisschen weiter hinten an und komme dann auf die ersten Verse zu sprechen. Wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß, in mir, das heißt in meinem irdischen Leib, wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr der Handelnde, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz. Oder man könnte auch sagen, im Wettkampf mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Dank sei Gott, er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist ein großartiger Text und ein verzweifelter Mensch, der hier spricht. Ein Mensch, der hin und her gerissen ist zwischen dem, was eigentlich gut ist, was er eigentlich will und dem, was rauskommt aus seinem Leben, dem, was er tut. Er möchte das Gute, aber es kommt nicht das Gute bei raus, obwohl er es möchte. Das ist dieser Wettkampf. Zwischen einer Macht in uns, die die gute Lebensenergie, das Gute fördern möchte und das Schlechte aber doch bewirkt. Vielleicht haben wir das schon mal gemerkt, dass das so bei uns auch passiert. Es gibt so eine Geschichte, deswegen hatte ich vorhin dieses eine Bild, das ist vielleicht auch nochmal für die Kinder ganz interessant und als Vorbereitung fürs Indianercamp. Da erzählt ein alter, weiser Cherokee-Häuptling seinem Enkel am Lagerfeuer eine Geschichte und sagt, es gibt in jedem Inneren vom Menschen zwei Wölfe. Und der eine Wolf, das ist der, der immer das Schlechte macht. Der will irgendwie andere fertig machen, der ist undankbar, der ist immer ständig so biestig und ängstlich und macht dann andere dafür platt und immer gegen andere und immer Widerstand gegen das Gute und zerstört und zerschlägt. Und dann ist da noch ein anderer Wolf im Inneren, der will das Gute und der will das, was Menschen unterstützt und der möchte gerne Beziehungen fördern, der möchte gerne dankbar sein, der möchte gerne fröhlich sein, Der möchte gerne eine Atmosphäre verbreiten, dass es Menschen gut geht. Und dann sagt der Enkel am Lagerfeuer, ja, Opa, und wenn das bei jedem so ist, wer gewinnt denn dann? Dann sagt der Opa, der, den du am meisten fütterst. Und das ist das, was im Grunde genommen Paulus hier beschreibt. Die Geschichte ist ja relativ bekannt. Ich denke mal, dass viele die schon kannten. Aber die Frage ist, wie füttert man die lebensfördernden Kräfte in uns? Wie fördert man bestimmte Kräfte und Umgangsformen und Gewaltfreiheit und friedvolles Zusammenleben in einer Stadt, in einer Gemeinschaft? Wie fördert man das? Wie macht man das denn? Es klappt nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, durch ein du sollst, du musst und du darfst nicht. Weil das ist dieses Muster des Gesetzes. Wenn Leute immer denken, sie müssen freundlich sein, ich muss mich anstrengen, friedvoll zu sein, ich muss mich anstrengen, gewaltfrei zu leben und Menschen zu unterstützen und heilsam zu sein und hilfsbereit zu sein. Ich muss, ich soll und ich darf nicht das Falsche tun. Dann führt das eher dazu, noch mehr Falsches zu tun und noch weniger das Richtige zu tun. Und auch wenn man anderen immer dazu sagt und anleitet, ja, du musst aufpassen, dass du das Richtige tust. Du musst aufpassen. Dann ist wieder dieses du musst. Und was passiert? Durch dieses Gesetzliche, durch dieses Moralistische, du musst, du sollst, du darfst nicht, wächst das Schlechte. Die Sünde wird also stärker. Also das ist nicht der Weg, wie wir das Gute, die lebensfördernden Kräfte in unserer Gesellschaft, in unserem eigenen Leben, wie wir das fördern und wie wir das erleben, dass das wächst. Es ist das Gegenteil. Und das ist so wichtig und das ist so wertvoll für uns, wenn wir das verstehen, dass der christliche Glaube, dass das nicht eine moralistische Vorschriftenreligion ist. Und natürlich würde das so auch keiner sagen, aber wie oft passiert es, dass wir, wenn wir predigen, wenn wir reden, wenn wir den Glauben fördern wollen, wenn wir wachsen wollen, dass wir eine Atmosphäre verbreiten, wo wir sagen, du musst, pass auf, lebe richtig, lebe nach Gottes Willen und das sollst du nicht tun. Es ist eine Religion, ein Verständnis des Moralismus. Bestimmte vorgeschriebene Verhaltensregeln muss man einhalten und bestimmte andere Verhaltensweisen muss man vermeiden. Ähnlich hatte darüber, letzten Sonntag hatte Daniel Kunstmann darüber gesprochen, über Gesetzlichkeit und Evangelium. Das knüpft nahtlos daran an. Und das hat so viele praktische Auswirkungen in der Atmosphäre des Zusammenlebens. Es hat so viele praktische Auswirkungen in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu deinen engsten Freunden, in deiner Beziehung zu deinen Feinden, in deiner Beziehung zu der Erde. Es hat solche immensen Auswirkungen, ob du in einem Muster der Gnade lebst, der radikalen Gnade, in einem Muster des Evangeliums oder in einem Muster des Gesetzes, des Moralismus, des du sollst, du musst, du darfst nicht. Es ist so ein riesiger Unterschied. Und das sieht man in der Bibel, sieht man das immer wieder, dass das sich wie so ein roter Faden durchzieht. Und ich bin so froh darüber, dass hier in der Gemeinde, dass das irgendwie so ein Schwenk ist, den ich miterleben durfte, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist uns bewusst geworden, dass wir eine Evangeliumsgemeinde sein wollen und nicht eine Moralismusgemeinde, die ihre Identität auf religiösen Vorschriften oder überhaupt auf irgendwelchen Vorschriften aufbaut. Ich meine, das ist doch klar, das kennt doch jeder. Ich habe früher als Kind, habe ich immer gerne Clever und Smart gelesen. Kennt jemand Clever und Smart? Hefte. Also ich war früher der totale Clever und Smart-Fan. Wusstest du auch noch nicht, Martin, ne? Ich war wirklich. Ich habe die Comics gelesen. Das sind so Comics mit Sprechblasen, so lustige Figuren. Da erinnere ich mich an eine Szene. Der Chef von Clever und Smart, das sind zwei Geheimagenten, der wollte dann irgendwann mal die dazu bringen, dass sie irgendwas Gutes machen. Die sollten, ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass die so eine Rakete mit so einer Rakete irgendwo hinfliegen oder so und da ein Problem lösen. Und dann hat er die in die Rakete einbuxiert und dann war auf dieser Konsole der Rakete da, Steuerkonsole, war ein Knopf, ein großer Knopf. Und dann hat Mr. L., der Chef von den beiden, hat ein großes Schild hingeschrieben: Bitte diesen Knopf nicht drücken. Ausrufezeichen. Weil er wusste, wenn er das Schild hinschreibt, bitte diesen Knopf nicht drücken, dann drücken sie ihn garantiert. Und es war auch so. Also sie haben den Knopf gedrückt, sind mit der Rakete abgehoben und haben irgendwie dann ihre Aufgabe erfüllt. Ja? So funktioniert das. Ja, das ist dieses, Paulus spricht hier von diesem Kampf, aber der Kampf ist nicht zwischen, der tiefere Kampf ist nicht zwischen dem Guten und dem Schlechten in uns, sondern der tiefere Kampf ist zwischen dem Gesetz, zwischen dem Moralismus, der das Schlechte erst hervorbringt, der das erst fördert in uns. Und dem Weg, den Jesus, der gewaltfreien, friedvollen Art und der heilvollen Art, die Jesus verkörpert hat. Das ist der eigentliche Konflikt. Der Konflikt ist zwischen Gnade und Gesetz, zwischen Evangelium und Moralismus. Das ist der Kampf. Und so funktioniert das eben. Wenn man will, dass Leute was nicht machten, muss man es ihnen irgendwie sagen, du sollst es machen. Wenn man will, dass Leute was machen, dann muss man es ihnen verbieten. Das ist genau der Effekt. Und Paulus beschreibt diesen Effekt noch etwas genauer. Nehmen wir mal die ersten Verse jetzt. Brüder und Schwestern, ich rede doch mit Leuten, die das Gesetz kennen. Und mit Gesetz ist jetzt gemeint irgendeine Form von Vorschriften, an die man sich hält. Das kann das hebräische Gesetz sein, das kann in dem Fall auch das römische Gesetz sein, was Leute kannten. Wisst ihr denn nicht, das Gesetz hat für einen Menschen nur so lange Geltung, wie er lebt? Ist logisch, oder? Das Gesetz hat nur so lange Geltung, solange ein Mensch lebt. Also ich muss jetzt mal ein Beispiel nehmen von einer Polizeikontrolle. Man bitte gut aufpassen, ob ich was Falsches sage. Also stellen wir uns jetzt mal vor, auf der A270 rast einer jetzt mit 120 Stundenkilometern entlang. So, wird gestoppt, wird angehalten von der Polizei, aber Pech, in dem Moment kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Der Polizist kommt an die Tür, nicht, und sagt Scheibe runter, beziehungsweise Tür auf, merkt, es geht nicht, dann macht er selber die Tür auf, sagt so, zeigen Sie mal Ihre Fahrzeugpapiere und so weiter. Also das, was du sagen musst, ja, als Polizist. So, und dann stellt sich aber raus, der ist tot. Was heißt das? Muss der Strafe zahlen? Muss er befürchten, dass er vielleicht seinen Führerschein verliert? Oder? Das Gesetz gilt nicht, wenn du tot bist. Oder gilt das noch? Selbst als Toter. Okay. Ich dachte, dann sind alle Ansprüche vorbei, wenn du tot bist. Ist doch nicht so. Bitte? Ja, für denjenigen, ja. Für denjenigen. Das müssen dann andere bezahlen. Das geht dann auf die Erben. Gut, die haben ein Problem. Okay, gut. Aber wir bleiben bei dem Beispiel, er selber, er muss nichts mehr bezahlen, weil er es nicht kann und er muss auch nicht ins Gefängnis und er muss auch nicht seinen Führerschein verlieren, weil er tot ist. Okay, danke. Das ist jetzt ja auch der Punkt, auf den Paulus hinaus will. Ja? Also Brüder und Schwestern, ich rede doch mit Leuten, die das kennen. Dieses, du musst Vorschriften beachten. Wisst ihr denn nicht, das Gesetz hat für einen Menschen nur so lange Geltung, wie er lebt? Weil er gestorben ist, aber weil er frei ist vom Gesetz, deswegen gilt das für ihn nicht mehr. Nehmen wir ein Beispiel. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz so lange an ihren Mann gebunden, wie er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an den Mann bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, bezeichnet man sie als Ehebrecherin. Aber wenn ihr Mann stirbt, ist sie durch das Gesetz nicht mehr gebunden. Sie begeht dann keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen Mann nimmt. Also es hört sich ein bisschen düster an und jetzt Menschen, die von uns, unter uns jetzt gerade durch eine Scheidung gehen oder schon geschieden sind, müssen sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Hier geht es nicht um das Thema Scheidung und die Schmerzen und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wir sind nicht eine Gemeinde, die auf Menschen rumhackt, die irgendwie geschieden sind oder durch eine Scheidung gehen. Und auch Paulus tut das hier überhaupt nicht. Das hört sich so ein bisschen streng an. Eine Frau ist zuerst an ihren Mann gebunden. Ja, vielleicht hat er auch so jemanden gekannt. Für eine Frau war das mehr so eine Bindung und sie wäre auch gut, wenn sie frei wäre, aber sie ist eben nicht frei. Aber dann, wenn der Mann stirbt, ist sie frei. Mit euch verhält es sich ähnlich, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr für das Gesetz gestorben. Ja, das war das Beispiel eben. Es hat kein Anrecht mehr auf uns. Das Christentum ist keine moralistische Vorschriftenreligion. Ihr seid für das Gesetz gestorben. Ihr gehört jetzt einem anderen, dem, der vom Tod auferweckt wurde. Darum kann unser Leben jetzt für Gott Ertrag bringen. Früher waren wir noch ganz von unserer irdischen Gesinnung geprägt. Damals waren unsere Glieder beherrscht von den Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz geweckt werden. Da haben wir diesen Effekt. Drücken Sie nicht diesen Knopf. Ha! Und bam! Ja, hast du gemerkt? Damals waren unsere Glieder beherrscht von den Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz geweckt wurden. Durch diesen Vorschriftenkatalog wurde das geweckt, das Schlechte in uns. Und der Ertrag, den unser Leben brachte, kam dem Tod zugute. Warum ist das Moralistische und das Religiöse und dieses Vorschriften-Christentum und Religion überhaupt, warum ist das so populär? Warum gibt es so viele ängstliche, engstirnige Menschen? Warum gibt es Menschen, die so viel Angst haben, das Falsche zu tun? Und die auch für andere Angst haben, dass andere das Falsche tun? Warum gibt es Menschen, die andere warnen davor, das Falsche zu tun? Warum haben wir im Gemeindebriefkasten seit Jahren immer wieder Broschüren von bestimmten christlichen Gruppen, die vor dem großen Abfall der Gemeinde warnen? Warum ist das so populär? Warum ist das so beliebt? Die Engstirnigkeit, die Enge, die Ängstlichkeit, die Vorschriftenliebe. Warum ist das so? Vor schlechtem Verhalten wird gewarnt. Vom großen Abfall. Vor der Anpassung an den Zeitgeist. Menschen haben Angst. Es gibt mir ein Sicherheitsgefühl, wenn ich das Gefühl habe, auf das Richtige zu setzen und auch andere dazu anzuleiten, das Richtige zu tun. Es gibt mir Stabilität, es gibt mir Gewissheit. Und ich habe das Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein. Wenn ich die richtigen Dinge tue, wenn ich die richtigen Kästchen abhake, dann fühlen wir uns okay. Deswegen rennen Menschen zum Moralismus und zur Engstirnigkeit in Religion, um sich selbst zu vergewissern, um selbst okay zu sein. Aber Gott sagt hier, wenn wir nochmal auf die Geschichte von den zwei Wölfen kommen, fütter diesen Gesetzeswolf in dir nicht, fütter diese Neigung, dir selbst ein Gesetzesmuster unter eine Gesetzesordnung zu stellen und das anderen aufzuzwängen und andere zu bevormunden, womöglich dadurch. Fütter diesen Wolf in dir nicht. Denn du hast das alles schon in Jesus. Du bist schon 100% okay. Es gibt nichts mehr, was du noch tun kannst, um noch okayer zu werden. Das ist das Evangelium. Das ist die radikale Gnade Gottes. Und die Zuwendung. Und diese befreiende Kraft. Fütter den guten Wolf nicht durch, ich muss das Richtige tun, ich muss aufpassen und ich muss anderen beibringen, das Richtige zu tun. Die müssen auch aufpassen. Nein. Sondern durch noch mehr Gnade, noch Vertiefung in die Gnade, noch mehr Vertiefung ins Evangelium. Du bist hundertprozentig gerechtfertigt, hundertprozentig okay. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Geschenkt für dich. Umsonst. Frei. Fütter diesen Wolf. Fütter dich mit Evangelium. Fütter dich mit Gnade. Dann denkst du, ja, dann macht ja jeder, was er will. Nicht? Ja. Also wenn wir uns jetzt nur noch so alle gegenseitig immer konzentrieren darauf, dass wir 100% okay sind, dass wir bei Gott angenommen sind, willkommen sind, als Menschen, die sich manchmal nicht so verhalten, die manchmal das Schlechte tun, aber trotzdem geliebt, 100%ig okay. Wenn wir jetzt so leben, ja dann läuft ja alles aus dem Ruder. Dann machen die Leute ja, was sie wollen. Stell dir das mal vor. Wenn eine Gemeinde diese Radikalität des Evangeliums lebt, dann läuft alles aus dem Ruder. Dann hauen die auf die Pauke und dann hauen die ihrem Nachbarn auf die Glocke, dann machen die ja, was sie wollen. Nicht? Ist das so? Nach Paulus ist das nicht so. Sondern nach Paulus ist es so, je mehr du dich in der Gnade Gottes vertiefst, in deinem Geliebtsein, in deinem Angenommensein, in deiner Vergebung aller deiner Schuld, in deiner Gerechtigkeit vor Gott, indem du dich lieben lässt, indem du dich hinsetzt, indem du dich entspannst und sagst, weißt du was, ich mache gar nichts, weil für mich schon alles gemacht wurde. Jesus reicht aus. Je mehr du da hineinkommst in diese Energie, desto mehr wird das Gute in dir wachsen. das nutzt, das ist falsch gedacht, wenn man denkt, ja dann nicht, dann alle Negativkräfte, Zerstörung und ich richte so viel Unheil wie möglich an. Im Gegenteil, das Gute wächst und die Früchte, unser Leben bringt Ertrag, wie es hier ausgedrückt worden ist. Wie bringen wir Frucht? Wie bringt unsere Gemeinde? Wie bringen wir als Einzelperson? Wie bringen wir eine gute Atmosphäre in die Gesellschaft? Wie bringen wir Ertrag? Wie bringen wir die Früchte des Geistes hervor? Nicht indem wir Gesetz und Moralismus und Engstirnigkeit pflegen, sondern indem wir Gnade in unser Leben einladen. So bringen wir Frucht für Gott. Das heißt, wenn du morgen früh aufstehst, deine Woche startest, dann denkst du, oh, wie wird die Woche werden? Oh, bin ich auch okay? Bin ich auch gesegnet? Mache ich auch das Richtige? Du darfst aufstehen morgens früh, je nachdem, wann du aufstehst, um 6 oder 6:30 oder 7 oder wann auch immer. Und du bist schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen, wie Epheser 1 sagt. Bevor du einen Finger krumm gemacht hast, bevor du deinen Tag überhaupt gestartet hast, bist du überreich schon von vornherein beschenkt mit jedem geistlichen Segen. Nicht, weil du ein Verdiener bist, weil du das verdient hast, sondern weil Gott ein überreich schenkender, gerne gebender Gott ist. Denk nochmal an Vers 5. Durch das Gesetz, durch das Leben im Gesetz, unterm Gesetz, durch eine moralistische Engstirnigkeit wird die Sünde gefördert. Das heißt, du willst ja das Gute. Die Absichten haben wir alle. Aber du erreichst das Gegenteil von dem, was du willst. Wenn du ständig mit so einer bevormundenden Religion durch die Gegend gehst und meinst, Leuten sagen zu müssen, so muss man leben, so darf man nicht leben. Du erreichst das Gegenteil von dem, was du willst. Okay? Es ist ein wirklich wichtiges Muster, was wir hier sehen. Unser Negativverhalten wird gestärkt und geweckt, wenn wir in diesen Gesetzesmustern leben. Mein Lieblingsvers, Vers 6, mit dem schließen wir dann. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit. Das ist übrigens eins meiner Lieblingswörter im Deutschen, das Wort jetzt. Man könnte auch sagen nun. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind für das Gesetz gestorben. Erinnert euch an den Autofahrer, der angehalten wird und einen Herzinfarkt hatte und tot ist. Das heißt, es hat keine Ansprüche mehr an uns. Die Folgen, die Negativfolgen des Gesetzes, das eigentlich gut und heilig ist. Gottes Lebensweisungen sind gut und heilig. Alles aus dem Alten Testament ist gut und heilig. Aber das Negative davon, indem wir uns versklaven lassen davon, indem wir ängstlich und engstirnig in einer bevormundenden Weise durch die Gegend laufen, dafür sind wir gestorben, für diese Negativauswirkung. Der Fluch des Gesetzes, das Negativ des Gesetzes ist gebrochen. Denn wir sind für das Gesetz gestorben, an das wir bisher gebunden waren. Nun können wir Gott in einer neuen Weise dienen, die von seinem Geist geprägt ist und nicht mehr in der alten Weise, die am Buchstaben hängt. Hier wird der Gegensatz auch nochmal klar gesagt zwischen Geist und Buchstabe. Die Worte der Bibel sind Wegweisung, sind Richtschnur für uns. Aber wenn wir sie isoliert betrachten und wenn wir können die Worte der Bibel, und ich habe das auch schon erlebt, wir können die Worte der Bibel als Waffe gegen Menschen einsetzen. Und das geschieht auch. Und das ist das, was Paulus hier meint. Wenn wir uns nur an die Buchstaben halten, ohne den befreienden Geist Gottes, ohne das durch die Jesusbrille zu lesen, ohne die Bibel zu lesen durch die Brille der radikalen Gnade Gottes, auch das Alte Testament. Wenn wir es nicht durch die Brille der Gnade lesen, durch die Brille der Jesus, durch die Jesusbotschaft, auch das Alte Testament müssen wir durch die Jesusbrille lesen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir versklavt und dann versklaven wir andere. Dann hängen wir am Buchstaben und wir sehen nicht den Zusammenhang. Das ist der Wettkampf, den Paulus hier beschreibt und ich finde es großartig, diesen Vers 6. Wir sind befreit. Wir können Gott in einer neuen Weise dienen, in einer Weise, die von seinem Geist geprägt ist. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei uns aus? Was ist dein Verständnis von christlichem Glauben? Wie engstirnig und ängstlich gehst du mit dir selber um? Ich rede jetzt gar nicht vom Umgang mit anderen. Wie gehst du mit dir selber um? Wie barmherzig gehst du mit dir selber um? Mit deinen Macken, mit deinen Fehlern, mit deinem Scheitern? Gehst du so barmherzig, so mit radikaler Gnade mit dir um, wie Gott mit dir umgeht? Oder bestimmen Gesetz und Moral doch unterschwellig dein Verständnis vom Christentum? Und du bist immer am Gucken und immer am, oh, und das darf nicht und hier muss ich aufpassen und oh, und die anderen, oh, und du sollst und du musst und du darfst nicht. Ist das doch das unterschwellige Muster, was dich bestimmt? Ich erzähle noch kurz ein Erlebnis, was ich hatte im Landesverbandsrat vor einigen Wochen in der Kreuzgemeinde. Da war ein, es war wirklich ein ganz großartiger Mann, und der hat erzählt, viele Menschen flüchten aus dem Iran, weil im Iran die Religion sagt, so sollst du dich anziehen, das sollst du essen und so sollst du leben und das darfst du nicht. Und das wird in Gesetze gegossen, in die Politik. Dann kommen sie hier nach Deutschland und sie blühen auf, wenn sie hier einen Glauben vorfinden, eine Religion vorfinden, die nicht sagt, du musst, du sollst, du darfst nicht, sondern wo Liebe ist. Die blühen auf, die sehnen sich nach Liebe und voraussetzungsloser Annahme, weil sie das nicht haben im Iran. Und dann kommen sie hier nach Deutschland, dann kommen sie in dasselbe System. Das ist nämlich hier bei uns auch so, nur dass das nicht von der Religion kommt, sondern für mich, so nehme ich das wahr, von der Wirtschaftsordnung. Wir leben in einer Burnout-Gesellschaft, so viele Leute mit Burnout, mit Depressionen, mit Problemen. Warum? Weil es heißt, du musst, du darfst nicht, du sollst nicht. Das ist genau das Gleiche, bloß es kommt nicht von der Religion, sondern von dieser quasi Wirtschaftsordnung, Religion. Und wenn dann Leute eine Gemeinde finden, in der sie Liebe finden, voraussetzungslose Annahme, sie werden einfach hochgehoben, einfach geehrt, sie werden einfach wertgeschätzt, egal was sie mitbringen oder welche Voraussetzungen sie mitbringen oder Qualifikationen oder Hintergründe oder Kulturen. Oder auch sexuelle Orientierung. Sie werden einfach angenommen. Überleg doch mal, was das bedeutet. Überleg doch mal, was das für ein Schatz ist in einer Gesellschaft. Überleg doch mal, was das für eine Energiequelle ist für Menschen. Überleg doch mal, was das für eine Ausstrahlung hat in unserer Stadt. Überleg das doch mal. Das gibt's doch gar nicht sonst irgendwo. Das ist doch großartig, wenn Menschen das erleben, diese Gnadenstrukturen. Wenn die Gnadenstrukturen in uns wirklich siegen, in diesem Kampf zwischen Gesetz und Gnade. Und wenn wir das auch ausströmen, wenn wir das auch verbreiten und auch diese Atmosphäre leben. Lass uns zusammen aufstehen und noch zusammen beten. Und ich lade ein, dass wir das Vaterunser zusammen mal beten und dann uns unter den Segen Gottes stellen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.